hier. Und wir als Gemeinde, ihr habt gegeben für unsere Gemeindegründung in Herford. Und es sind über 10.000 Euro zusammengekommen. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo ihr in Zeiten eines großen Baus das Geld noch herbekommt. Ja. Aber es zeigt mir, dass da, wo Menschen zusammenkommen und das gleiche Ziel haben, dass viel möglich ist. Und wir sind wirklich unfassbar dankbar dafür, weil das für uns bedeutet, dass wir in Herford, obwohl wir eine Gründung sind, gesund kalkulieren können. Wir nicht all unser Geld aufsaugen müssen, um zu bauen. Das hätten wir zur Not auch gemacht, ja, weil dann wird es schon reinkommen. Aber zu wissen, dass wir als FCG Bielefeld eine Muttergemeinde sind, für Gütersloh, für Herford, für Rostock irgendwann mal, ja. Stefan, wir beide in Rostock? Ja, sehr gut, dann müssen wir Flensburg, ist es egal. Na gut, aber zu wissen, dass wir eine Muttergemeinde sind, die so Unterstützung geben kann und alles, was noch dazukommt. Ich weiß, dass den Leuten das ein bisschen unangenehm ist, deswegen nenne ich keine Namen, aber unser Bauteam, die in Bielefeld hier eine großartige Arbeit machen, die hauen gerade einen Nutzungsantrag für uns in Herford durch. Mal so nebenbei, auf einem dritten Schreibtisch. Ja. Alle Leute, die schreiben, dass sie helfen können, anpacken können, die Mails. Ich habe eine Mail bekommen, ich habe alles an Werkzeug, wo brauchst du mich? Ja? Also großartig. Wir können einfach nur Danke sagen, dass ihr da so dahinter steht und dass ihr so unterstützend seid. Und das würde ich hier gerne nutzen. Deswegen vielen Dank an euch, vielen Dank an uns. Wir sind ja eine Gemeinde mit 3 Standorten. Deswegen danke an eure Großzügigkeit an dieser Stelle. Und jetzt kann der Timer starten. Jetzt geht's los hier. Freunde, es ist immer wieder schön und ermutigt zu werden von solchen guten Nachrichten. Aber ich glaube, ach nee, schon wieder. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich an dieser Stelle sage, das Leben ist nicht nur von guten Dingen geprägt. Ja. Ich habe das Gefühl, meine Predigten in der letzten Zeit fangen irgendwie immer so an. Aber ich finde ja immer einen guten Schluss, deswegen mache ich es heute wieder. Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich euch sage, dass irgendwie neben all dem Guten, was passiert, auch immer unser Leben und Alltag immer mal wieder oder konstant von Herausforderungen bestimmt wird. Oder auch wir damit konfrontiert werden. Es ist ja dieser klassische Spruch, irgendwas ist immer. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den zu Hause gehört habe. Ja, und es ist ja auch irgendwas dran. Herausforderungen gehören zum Leben dazu. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer Person, die mit ihrem E-Auto an die Tankstelle gefahren ist und versucht hat, Benzin reinzutanken und nicht gemerkt hat, dass alles auf dem Boden gelaufen ist. Ja, ich weiß nicht, wieso sie das nicht gemerkt haben, aber es ist ja auch nicht so einfach, wenn du dich umstellen musst. Also ich meine, Diesel, Benzin ist ja auch schon eine Umstellung. Deswegen von Benzin auf E ist vielleicht auch nicht so einfach. Ja, oder ich erinnere mich noch, und ich hoffe einige auch von euch, der erste Kuchen, der man seiner Liebsten backt. Ja, das kann in chaotischen Zuständen enden und dann vielleicht auch nicht schmecken. Ja, meine Frau hat bald Geburtstag, ich habe ihr versprochen, einen Kuchen zu backen. Der Herr ist mit mir. Ja. Oder auch für Männer vielleicht so eine Sache, Klamotten kaufen, kann zu einem riesen Chaos werden. Vor allen Dingen, wenn du samstags nur Zeit hast und der Laden ist voll und eigentlich brauchst du diese eine Hose und du hast 4 Minuten Zeit. Ja, dann ist das. Es wird immer herausfordernder. Der Garten, das Haus, die Kinder, die Arbeit, irgendwas ist immer. Und wir können uns, glaube ich, alle darin ein Stück weit wiederfinden. Aber es wäre schön, wenn es dabei bleiben würde. Ein bisschen Hosen kaufen, ein bisschen Kuchen backen. Ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, wenn es dort größere Herausforderungen des Lebens gibt. Herausforderungen, die sich nicht so schnell meistern lassen. Probleme, die einen jahrelang beschäftigen. Erlebnisse aus der Vergangenheit, die einen einfach nicht loslassen. Fehler, die man gemacht hat, die man sich nicht verzeihen kann. Fehler, die man gemacht hat, wofür man sich selbst verdammt. Irgendwie sind wir in diesen teils lustigen und leichten, aber auch extrem beklemmenden Herausforderungen irgendwie immer mittendrin und auch immer wieder konfrontiert. Und ich glaube, jeder von uns könnte von einer Erfahrung erzählen, die er am liebsten niemals gemacht hat. Ich erinnere mich noch daran, wie ich Ende 2014, Anfang 2015 zu Hause saß. In Löhne, in meinem Elternhaus. Ich war arbeitslos zu der Zeit. Ich haderte mit mir, ich haderte mit meiner Persönlichkeit, ich haderte mit meiner Zukunft. Ich fragte mich, werde ich jemals einen Job finden, der mir Spaß macht? Werde ich jemals irgendwas finden, wozu ich zu gebrauchen bin, was ich kann, wo ich sein soll? Und das Krasse ist, diese Phase, die endete nie gefühlt. Ich weiß noch, ich saß 1,5 Jahre zu Hause. Ich habe von Blutspenden und Kindergeld gelebt. Es geht, wenn man Plasma spendet, kann man jede Woche. Und Thrombozyten auch, ja. Also da kann man 140 Euro mitmachen im Monat, wenn man die Zeit dafür hat. Ja. Ich habe meinen Tag damit verbracht, um 11 Uhr aufzustehen, Serien zu gucken und nachts um 3 ins Bett zu gehen. Und ich habe einfach so vor mich hingelebt. Ich würde an dieser Stelle nicht sagen, dass ich depressiv war, weil das finde ich vermessen. Aber ich glaube schon, dass da irgendwas Dunkles über mir lag, wo ich einfach gemerkt habe, hey, das ist eine düstere Zeit in meinem Leben. Und wisst ihr, wenn man dann da so mittendrin steckt, dann hast du das Gefühl, du bist in der Sackgasse. Nur das Gute an der Sackgasse ist, du kannst ja in die Sackgasse reingehen und wenn du schlau bist, gehst du wieder raus. Am schlimmsten ist, wenn du in die Sackgasse reingehst und du hast das Gefühl, hinter dir fällt eine Tür zu und du bist drin. Keine Chance, keine Chance, du kommst nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr raus, deine Schuldgefühle holen dich ein, du wirst von deiner Krankheit verfolgt, sie geht einfach nicht mehr weg. Du kämpfst mit deinem Trauma und das kommt immer wieder. Die Erlebnisse der Vergangenheit kommen hoch und du sitzt in diesem Loch und du weißt nicht mehr weiter. Und du hast ja gar keine Ahnung, wie lange das dauert. Niemand weiß es. Und egal, ob es 2 Tage oder 2 Jahre sind, alles fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Immer. Kennst du solche Momente in deinem Leben? Hast du sowas schon mal mitgemacht? Momente, wo du das Gefühl hast, es geht nichts mehr. Man weiß nicht mehr weiter, man sieht keinen Ausweg. Wenn du heute Morgen hier bist, dann will ich dir Mut machen. Ich glaube, es gibt einen Ausweg. Und du musst nicht dein ganzes Leben in dieser Sackgasse verbringen, auch wenn du das Gefühl hast, du bist schon dein ganzes Leben dort drin. Da gibt es diesen einen Gott, von dem ich dir heute Morgen erzählen möchte, der dir genau dort begegnen will, wo du stehst. Und ich mache das, indem ich dir von einer Frau aus der Bibel erzähle. Und ich hoffe, dass das Glauben und Mut in dir weckt, dass es weitergeht. Weil diese Frau, der ging es wie dir und mir. Ihre Umstände waren zwar ein bisschen anders als unsere heutzutage. Ja, wir haben eine Zeitspanne und sie hatte in diesem expliziten Fall mit Krankheit zu tun. Aber es ist doch ähnlich und ich will dich einladen, dass du dich mit mir auf diese Geschichte einlässt, weil ich glaube wirklich, dass diese Geschichte was mit dir und mir zu tun hat. Und deswegen lass uns mal dafür in die Bibel springen. Ich erzähle mal kurz einen kleinen Abschnitt und dann lesen wir. Wir sind heute im Markus-Evangelium, Kapitel 5 und die Situation ist wie folgt. Jesus ist wieder mal mit seinen Jüngern unterwegs. Ja, so fängt jede gute Evangeliumsgeschichte an. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Ja, und er ist unterwegs und dann wirst du feststellen, das ist nichts Ungewöhnliches. Er war viel unterwegs und deswegen hat sich das auch viel rumgesprochen, wer er ist und was er tut. Es hat sich rumgesprochen, wo er langläuft, welche Wunder er vollbringt und die Menschen wurden neugierig. Und dann pilgerten diese Menschen immer zu ihm. Sie pilgerten zu ihm und es bildete sich so oft eine Menschenmenge um ihn. Ich habe das Gefühl, jede dritte Geschichte ist eine Menschenmenge um Jesus. Und sie wollen wissen, was ist da los? Und mitten in dieser Menschenmenge sticht dann dieser eine Mann heraus. Sein Name war Jairus. Und seine Tochter war sterbenskrank. Und dieser Mann, der kniete vor Jesus nieder und bat Jesus darum, dass er doch mitkommen würde, um seine Tochter zu heilen. Und Jesus kam dieser Bitte nach und machte sich auf den Weg. Und wie sollte es anders sein? Diese ganze Menschenmenge lief ihm hinterher und ging mit ihm mit. Und jetzt stell dir mal vor, da ist ein Jesus, ein Dutzend Jünger, das ist mein Bildungsauftrag, ein Dutzend sind 12 an die jungen Leute. Ja, ein Dutzend Jünger, der Jairus und diese riesige Menschentraube. Diese riesige Menschentraube, wie so ein Bienenschwarm, sind die um ihn herum und folgen ihm so, als ob er die Bienenkönigin wäre. Und sie sind auf diesem Weg, und mitten in diesem Moment, wo du eigentlich sagst, das ist schon eine gute Bibelstelle, kommt diese eine Szene auf. Diese eine Szene. Und da lass uns mal reingehen. Markus 5, 25 bis 26. Dort lesen wir Folgendes. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Wisst ihr, wir lesen hier von einer kranken Frau, dessen Lebensumstände wir uns mal genauer anschauen sollten. Diese Frau leidete seit 12 Jahren an starken Blutungen, die nicht aufhörten. Und diese Frau musste ein unfassbares Leid ertragen. Sie lebte mit ihren starken Schmerzen. Ihr Leben war super gehandicapt. Und dazu kommt, dass die Hygiene der damaligen Zeit alles andere als gut war. Sie war katastrophal. Sie war also immer konfrontiert damit, dass sie noch anders krank werden könnte, dass sie sich einen Infekt einholt. Und sie war konstant mit ihrer Krankheit und allem drumherum beschäftigt. Sie war körperlich wie psychisch extrem belastet. Und dann kommt hier noch etwas on top obendrauf. Und zwar soziale Ausgrenzung der damaligen Zeit. Die Menschen in ihrem Dorf, in ihrem Land, um ihr herum, sie isolierten sie und wollten nichts mit ihr zu tun haben. Und das liegt daran, dass ihre Krankheit in der damaligen Zeit als unrein galt. Und da haben sie sich einfach an die Gebote gehalten, die sie bekommen haben. Wir können das nachlesen im dritten Buch Mose, 15, Vers 25. Den habe ich euch hier mitgebracht. Da steht es klipp und klar, da haben sich die Menschen dran gehalten. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutung hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Blutung. Unrein. Was für ein unfassbar großes Wort. Unrein. Und wir lesen das hier richtig. Ja? Solange diese Frau ihre Blutung hatte, galt sie als unrein und niemand durfte mit ihr in Kontakt treten. Und das wurde konsequent gelebt. Und erst wenn sie 7 Tage lang ohne Blutung war, dann hätte sie wieder in Kontakt treten können mit anderen Menschen. Und noch krasser ist, wenn sie dann auch in dieser Phase ist und du berührst sie, dann wirst du selbst für einen Tag als unrein gelten. Das heißt, du berührst die kranke Frau und du musst dich einen Tag lang isolieren, damit du erst wieder rein bist. Also es zeigt uns auch ein bisschen, was im Alten Testament an Geboten und Versuchen und komischen Dingen eigentlich auch ein Stück weit irgendwie los war. Ja, das ganze Thema Unreinheit einfach nur, weil sie krank war, und das ganze Thema Unreinheit für dich nur, wenn du mit ihr in Kontakt kommst. Und ich weiß nicht, ob dir so beim Hören eigentlich bewusst ist, was das für ein Ausmaß hat. In einer Gesellschaft, wo das Judentum eine zentrale Rolle spielt, war dies das Todesurteil der Einsamkeit. Und durch ihre Krankheit durfte sie nicht in den Tempel, sie durfte nicht Gott anbeten, sie durfte nicht an jüdischen Freudenfesten teilnehmen, sie durfte nicht ihre Freunde treffen, sie durfte nicht ihre Familie treffen. Sie war einfach ausgeschlossen von der jüdischen Gesellschaft, genommen und weg. Keine Kontakte, gar nichts. Sie war einfach allein. Sie hatte den Stempel Ausgestoßene. Und ich glaube, dann ist es verständlich, dass wir auch lesen, dass sie jeden Arzt aufsuchte, um gesund zu werden. Das Problem war nur, dass diese Arztbesuche halt nichts brachten. Ganz im Gegenteil, zu ihrer Krankheit kam eine Armut, weil sie die Ärzte bezahlen musste, die eigentlich nichts tun konnten. Ja, keiner konnte ihr helfen. Alles Geld einfach umsonst ausgeben. Weg. Alles weg. Und die Krankheit wurde wahrscheinlich immer schlimmer. Und ich sag dir, wenn du das 12 Jahre mitmachst, 12. Ich habe vorhin von 1,5 Jahren geredet, ja. Wobei es nie gut ist, Leidensgeschichten aufzuwiegen. Das ist was Wichtiges, was du aus der Psychologie lernen darfst. Leidensgeschichten darf man nicht aufwiegen. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung, okay? Das ist wichtig. Aber ich möchte es mal machen, weil es mich betrifft. Wenn du 12 Jahre das Ganze mitmachst, dann geht das auf deine Psyche. Das lässt dich nicht spurlos einfach das abhaken. Überleg dir mal, was 12 Jahre sind. Wie alt bist du jetzt? Wie alt warst du vor 12 Jahren? Was war vor 12 Jahren los? Da war ich 20. Da habe ich gerade mein Fachabi hier fertig gehabt. Ja? 12 Jahre sind eine unfassbar lange Zeit. 12 Jahre lang machte jede einzelne Person einen Bogen um sie. Es sprach sich rum, dass sie die Aussätzige ist, die Unreine. Und ultimativ sprach sich rum, dass sie die von Gott Verlassene ist. Und das verinnerlichst du nach 12 Jahren. Du verinnerlichst, dass du nicht würdig bist, mit Menschen befreundet zu sein. Und du verinnerlichst, dass du nicht würdig bist, mit Gott zu leben. Es hat sich bestimmt eingefressen in ihre Identität. Und ich vermute, dass sie das wirklich geglaubt hat. Sie hat es geglaubt, dass sie unrein und unwürdig ist. Sie hat sich geschämt für ihre Krankheit, für die sie eigentlich nichts kann. Sie hat sich geschämt für ihren Körper, für den sie nichts kann. Sie hat sich geschämt für sich, für ihr Leben. Sie hat sich so sehr geschämt, dass sie selber keine Hoffnung mehr hatte. Sie hat sich einfach geschämt, weil es Leute immer wieder eingeredet haben. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst und was diese Geschichte in dir auslöst. Ob dich diese Geschichte mal so ausformuliert, ob die dich berührt, ob du dich vielleicht sogar irgendwo identifizieren kannst. Ich weiß nur eins und deswegen will ich ein ganz kurzes Nebengleis aufmachen. Wir Menschen, wir sind gut darin, andere Leute anhand ihres Verhaltens oder ihres Lebens zu beurteilen. Leute anhand dessen zu verurteilen, wie sie sind oder was sie durchgemacht haben. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so werden wie die Menschen, die diese Frau abgestempelt haben. Wir sind alle nicht perfekt. Keiner von uns macht alles richtig. Wir alle haben doch unsere Herausforderungen, sei es Krankheit, Süchte, schwaches Selbstwert, so vieles mehr. Kein Mensch von uns ist perfekt, aber wir legen immer wieder einen perfekten Maßstab an unsere Mitmenschen an. Und dadurch vermitteln wir doch Folgendes: Nur wenn du gut genug bist, dann. Nur wenn du gut genug bist, dann. Hey, nur wenn du gut genug bist, dann darfst du deinen Eltern unter die Augen treten. Nur wenn du gut genug bist, dann wirst du gelobt. Nur wenn du gut genug bist, dann wirst du Freunde finden, Karriere machen und Geld kriegen. Und das Ganze endet dann wirklich ultimativ an einem Punkt, dass wir uns selbst sagen, nur wenn ich gut genug bin, dann kann ich diesem Gott unter die Augen treten. Ich meine, wenn es diesen Gott doch wirklich gibt und der so perfekt ist und hoch erhaben, dann muss ich doch ein absolut tadelloses Leben führen, um mit ihm in Beziehung zu treten. Oder wie sollte es sonst funktionieren, dass dieses perfekte Wesen es akzeptiert, dass ein unperfekter Mensch ihm unter die Augen tritt? Das geht doch gar nicht. Das muss doch beides perfekt sein. Und merkst du, dann sind wir drin in so einer Spirale. In so einer Spirale, aus der wir nicht mehr rauskommen. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, dieser Gott, den gibt es wirklich und er hat seinen Sohn gesandt. Und du kannst diesem Gott begegnen. Nicht, indem du versuchst, ein perfektes Leben zu führen, sondern indem du kommst und glaubst, dass es ihn wirklich gibt. Du darfst glauben, dass Jesus nicht gekommen ist, um zu schauen, wer perfekt ist, und sich dann die richtigen Leute rauszusuchen. Jesus ist gekommen, um dich und mich von unserer Schuld und unserem Leid zu befreien. Er ist gekommen, um uns Hoffnung zu bringen, um uns ein neues Leben zu geben. Und egal wie zerbrochen oder kaputt dein Leben scheint, egal wie sehr du dich schämst oder wie sehr dich deine Umstände quälen, egal was dir widerfahren ist, du bist nicht zu schlecht für Gott. Und du darfst zu Jesus kommen und du darfst all seine Sorgen auf ihn werfen, weil Gott absolut für dich ist. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, um die Sünde der Welt zu tragen und uns frei zu machen von unserer Schuld, unserer Scham und unserem Leid. Er ist gekommen, um uns Kraft zu geben für unsere Herausforderungen. Und er ist gekommen, um uns Hoffnung zu geben, wenn wir umgeben von Ängsten und Krankheit sind. Und ich sage es nochmal, Jesus ist nicht gekommen, um den perfekten Menschen zu finden. Er ist gekommen, um den kaputten Menschen wiederherzustellen. Und ich glaube, diese Frau hier in unserer Geschichte, die an den Blutungen litt, ich glaube, sie hatte diese letzte Hoffnung. Sie hatte diese eine letzte Hoffnung, diese Hoffnung, dass dieser Jesus, von dem sie gehört hat, wo alle hinterherrennen, dass er sie wiederherstellen kann. Eine Sache, die niemand sonst konnte. Sie hat diese letzte Chance gesehen. Diese letzte Chance. Und sie wusste, wenn es dort jemanden gibt, der nochmal alles verändern kann, dann dieser Mann. Dieser Mann aus Nazareth. Also machte sie sich dann auf den Weg mit ihrer ganzen Biografie. Alles im Gepäck, mit ihrem ganzen Leben. Und sie startete diesen einen letzten Versuch. Und da lesen wir Markus 5, 27 bis 29. Diese Frau hatte von Jesus gehört und nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Ich habe schon gesagt, irgendwie hörte sie von Jesus, weil es hatte sich rumgesprochen. Dieser besondere Mann. Und ich kann es nicht genau sagen, woher sie es wusste, aber ich glaube, es hat sich im ganzen Land rumgesprochen. Die Geschichten und die Taten von Jesus Christus kannte jeder. Und entweder man war neugierig, man ist ihm gefolgt oder man hat ihn gehasst. Und das kam auch bei ihr an und sie hatte keinen Hass. Sondern es löste Hoffnung aus. Es löste Hoffnung aus und sie dachte sich bestimmt, hey, was wäre, wenn er mich wirklich heilen kann? Was würde passieren, wenn ich endlich gesund werde, weil ich mich ein letztes Mal traue und rausgehe? Würde er mich verurteilen, weil ich unrein bin und dort draußen rumlaufen? Oder tut er wieder ein Wunder? Und sie hatte bestimmt schon die Hoffnung auf ihr heiles Leben aufgegeben. Aber dann hörte sie es und startete ihren letzten Versuch. Und das, obwohl sie sich ja bewusst war von diesen Regeln, weswegen sie ausgeschlossen war. Ihr war bewusst, wenn sie Jesus berührt, dann verunreinigt sie ihn. Sie wusste ja die Konsequenz. Sie wusste eigentlich, dass das gar nicht geht. Das ist ein No-Go. Das kann ich nicht machen. Weil dann werde ich nicht nur ausgestoßen, sondern dann könnte es sein, dass ich gesteinigt werde. Sie hat es verinnerlicht, wenn ich jemanden anfasse, wird er von mir verunreinigt. So stand es in der Heiligen Schrift, sie hat es immer wieder gehört. Aber die Hoffnung auf Normalität, die Hoffnung auf Normalität nahm ihr jeglichen Zweifel. Und so machte sie sich auf den Weg und ich glaube wirklich ganz unauffällig. Ich glaube, sie wollte nicht gesehen werden. Ich glaube, sie wollte, dass es niemand mitbekommt. Ich glaube, sie wollte einfach Kapuze auf den Kopf, irgendwie so ein bisschen hinterher, einfach irgendwie geduckt rein durch die Menge, einmal nichts sagen. Okay, niemand soll aufmerksam werden. Einfach rein, Gewand berühren, Hoffnung haben, stehen bleiben, die Menschentraube zieht an ihr vorbei, zurückgehen, 7 Tage warten. Und dann bin ich wieder Teil der Gesellschaft. Dann bin ich wieder Teil der Gesellschaft. Und was die Leute dann fragen, das sehen wir dann. einfach rein, mit allerletzter Kraft, mit allerletzter Hoffnung, geht sie rein und dann packt sie zu und dann, das Wunder passiert sofort. Das Wunder passiert sofort. Und sie wusste es. Sie wusste es. Sie wusste es sofort. Sie wusste 12 Jahre Krankheit, 12 Jahre Scham, 12 Jahre Unreinheit, 12 Jahre Einsamkeit, 12 Jahre Frustration, 12 Jahre Schmerz, 12 Jahre Leid, 12 Jahre ausgestoßen sein, geheilt durch eine Berührung seines Gewandes. Sie glaubte einfach, dass Jesus ihre letzte Lösung war. Und dann tat sie das einzig Richtige, was man tun muss. Sie hörte von ihm, sie kam zu ihm und sie berührte ihn. Und dadurch ließ sie sich von ihm berühren. Und ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir genau das verstehen, was diese Frau verstanden hat. Hey, dass wir verstehen, dass wir zu Gott kommen dürfen mit all unseren Fehlern, mit allem, was uns belastet. Mit all dem Dreck, den du am Stecken hast, das darfst du zu Gott bringen und Gott hält es aus. Gott ist gekommen, um die Sünder frei zu machen. Er ist gekommen, um Krankheit zu heilen. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Hey, wie sollte das gehen, wenn er ein Problem damit hätte, wenn Menschen mit ihrer Kaputtheit zu ihm kommen? Dann würde es doch gar nicht funktionieren. Es funktioniert nur, wenn wir uns aufmachen, so wie wir sind. Wenn wir uns einfach auf den Weg machen. Und diese Frau ist uns ein riesiges Beispiel. Und ich wünsche mir, immer wenn du diese Geschichte hörst oder liest, dass du genau daran denkst, dass die Frau sich aufmachte und erlebte, dass Gott sie mit gnädigen Augen ansah. Weil er nur darauf wartete, dass Menschen mit allem zu ihm kommen und er mit dir gemeinsam die Dinge deines Lebens anpacken kann. Und ich glaube, Gott wird dich nicht alleine lassen. Nur leider denken wir das viel zu oft. Wir denken es viel zu oft, weil wir uns schämen, dass wir uns nicht trauen, was auch immer. Aber die Bibel, diese Geschichte zeigt uns das Gegenteil, das absolute Gegenteil. Und deswegen, deine und meine Lösung sollte es sein, zu Gott zu rennen und nicht wegzulaufen. Deine und meine Lösung sollte es sein, zu Gott zu rennen und nicht wegzulaufen. Und dann wird dich Jesus mit seiner ganzen Liebe annehmen und dir begegnen. Und er wird dich nicht bestrafen. Er wird dich nicht bestrafen. Aber vielleicht glaubst du da nicht. Und da habe ich was mitgebracht. Und zwar Markus 5, 30 bis 34. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Ja, er drehte sich um. Alles blieb stehen. Wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger erwiderten, du siehst doch die Menschen hier, das sind Tausende, die drängen sich um dich. Was fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus, der blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Jesus ist allwissend, weil er Gott ist, okay? Jesus ist nicht blöd und Jesus ist unter Kontrolle. Und wenn Jesus Gegenfragen stellt, dann heißt das nicht, dass er auf dem Schlauch steht. Jesus ist präsent da. Und er wusste, was passiert war. Aber er fragt halt, hey, was ist hier los? Aber eigentlich wusste er ganz genau, was los war. Und dann suchte er die Person, die ihn berührt hatte. Und das bekam die Frau natürlich mit. Und dann wirft sie sich voller Angst vor ihm nieder. Und ich glaube, dass sie dachte, das war's. Alles, game over. Er hat's mitgekriegt, ich darf hier nicht sein. Ich kann nichts mehr tun. Und deswegen geht sie zitternd vor Angst auf die Knie und versucht irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Irgendwie versucht sie, das Ding noch zu retten, indem sie ehrlich ist und Jesus ihre Lebensgeschichte erzählt, von der Krankheit, dass sie unrein ist, dass ihr Leben in Trümmern liegt, dass sie ausgestoßen wurde, dass sie trotzdem hier ist, obwohl sie ja gar nicht hier sein darf, dass sie ihn angefasst hat, obwohl sie unrein ist, ihre Hoffnung auf Heilung, ihre Hoffnung wieder wert zu bekommen. Sie hat alles rausgeholt, was nur ging, in der Hoffnung, dass sie dann zumindest wieder auf ihr Plätzchen außerhalb des Dorfes hingehen kann, wo sie dann weiter ausgestoßen sein darf. Und Jesus, ich glaube, er lächelt und hört sich das an. Er hört sich das an. Er schaut ihr tief in die Augen. Und ich stelle mir vor, wie diese Menschentraube einfach still wird. Nur noch dieser Moment, die Frau und Jesus. Kein Jairus, keine Jünger, niemand anders. Alles ist still, nur die beiden. Nur die beiden. Und Jesus schaut sie an und sie hat alles gesagt und sie schaut ihn an. Und dann sagt er zu ihr, meine Tochter, du bist mein, meine Tochter, ich liebe dich, meine Tochter, ich kenne dich, meine Tochter. Ich bin für dich, meine Tochter. Ich habe dich geheilt, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet und von heute an bist du gesund. Jesus, er lässt sie nicht stramm stehen und fragt nicht, warum sie eigentlich hier ist, was das Ganze soll, ob sie das nicht wüsste, wie sehr sie sich vor Gott schuldig macht. Nein, er sieht sie. Er sieht ihre Zerbrochenheit, ihren Leidensweg und er nennt sie liebevoll meine Tochter. Er spricht sie frei von ihrer Schuld und bestätigt, dass sie von ihrem Leid geheilt ist. Und inmitten der großen Masse von Menschen findet diese Frau ihre persönliche Begegnung mit Gott, der alles verändert hat. Und ich glaube und weiß, dass heute Morgen dieser Gott genau hier ist. Und ich glaube, dass Jesus dir heute Morgen sagen möchte, schau mir in die Augen. Egal, was bei dir los ist, schau mir in die Augen. Egal, was Menschen über dich sagen, schau mir in die Augen. Egal, was dich beschäftigt und bewegt, komm doch endlich zu mir. Komm zu mir. Ich warte auf dich. Ich warte nur darauf, dass du dich auf den Weg machst. Lass nicht zu, dass dich und deine Gefühle dich zurückhalten. Nutz deine Chance und mach es wie die Frau. Nutz deine Chance heute Morgen und lass dich von Gott berühren. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Diese Geschichte möchte uns deutlich machen, egal wer du bist, was du tust oder getan hast oder was Menschen denken, es gibt immer die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, weil er dich nicht verstößt. Und seine Gnade und seine Liebe steht für dich bereit. Und das Einzige, was du tun kannst, ist glauben. Ist glauben, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Ist glauben, dass es diesen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat. Ist zu glauben, dass er seinen Sohn gegeben hat für deine und meine Schuld. Und dieser Glaube ist es, der Millionen von Christen in der Menschheitsgeschichte auf den Weg machen lassen hat. Die haben sich auf den Weg gemacht, weil sie gemerkt haben, da ist irgendwas anderes. Und es war ihnen egal, was um ihn herum los ist. Welche Politiker geherrscht haben, welches Reich groß war, welche Probleme die Gesellschaft hatten, ob es Sklaven gab oder nicht, Mittelalter, nenn irgendwas, was du willst. Menschen haben schon immer geglaubt, dass es einen Gott der zweiten Chance gibt. Und dass egal, welche Umstände da sind, Gott immer bei ihnen sein wird und für sie da sein wird. Und das heißt nicht, obwohl uns diese Geschichte was anderes zeigt, dass alles sofort sich verändert. Aber es heißt, dass dieser Gott auf jeden Fall schon mal da ist. Und dann ist noch die Chance, dass er große Dinge tut in deinem Leben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, sofort, in 2 Monaten, in 5 Monaten, in 5 Jahren und wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Und ich glaube, der Frau, die wurde von Jesus berührt und dann ist sie zurückgegangen und das sind 12 Jahre, das schmeißt du nicht einfach weg, das musst du durchgehen, das musst du bearbeiten, das bringst du immer wieder vor Gott. Aber wenn die Frau Ähnliches erlebt hat wie ich nach diesen 1,5 Jahren, dann haben die 1,5 Jahre was mit dir gemacht und du musst sie verarbeiten. Aber die Freiheit, die du von Christus bekommen hast, schenkt dir mehr Freude wie die Last der Verarbeitung, die noch danach kommt. Weil auch Jesus genau dort mit drin ist. Weil er heute einen Anstoß gibt und ihr auf dem Weg seid. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du auf dem Weg bist und du hast das Gefühl, Gott hat was getan vor ein paar Monaten oder Wochen, Jahren, wie auch immer, und jetzt ist er wieder weg, dann will ich dir sagen, ich glaube nicht, dass er weg ist. Ich glaube nicht, dass er weg ist. Vielleicht sind wir gerade nicht ausgerichtet, weil wir so voll sind und unser Kopf überall ist. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ich habe die letzte Woche auch. Mein Kopf war so voll, irgendwann fiel mir ein, ach, ich kann ja beten. Ja, das ist manchmal so. Ja. Es ist irgendwie normal. Und deswegen möchte ich dich erinnern, dass deine Hoffnung lebt. Dass Jesus Christus deine Hoffnung lebt. Und egal wie tief dein Abgrund ist, egal wo du stehst, es kommt ein Morgen. Ja? Es gab mal einen amerikanischen Pastor, der hat gesagt, das muss ich aber jetzt übersetzen, dann kommt das ja gar nicht so cool. Der hat gesagt, es ist echt nicht so cool, aber die Aussage ist gut. Freitag ist geschehen, aber Sonntag wird kommen. Okay, was hat er damit gesagt? Freitag ist Jesus gestorben und alle haben getrauert, aber der Sonntag wird kommen, die Auferstehung. Ja? Freitag, der Tod ist passiert. Aber der Sonntag wird kommen. Und ich wünsche mir, dass dein Sonntag kommt in der nächsten Zeit. Und ich habe 2 Anliegen. Zum einen, wenn du hier bist, dann möchte ich für dich beten, dass du diesen Auferstehungskraft spürst, dass Gott kommt, hineinwirkt und dich rauszieht. Das ist mein erstes Gebetsanliegen. Beten wir gleich für. Die zweite Sache, die ich auf dem Herzen habe, wenn du heute Morgen spürst, dass du Gott noch nicht kennst und dass du aber merkst, hier ist was anders. Hier zieht was an deinem Herzen. Nicht der Prediger hat was Tolles gesagt, sondern irgendwie das Wort Gottes, was hier gelesen wurde, das macht was mit dir. Dann will ich dir sagen, das ist Gott, der an deiner Tür klopft und der mit dir leben möchte. Und dann möchte ich für dich beten, dass du Mut findest, dich aufzumachen. Zu unserem Gebetspunkt, zu Leuten, die du kennst, für dich alleine, ganz egal. Dass du dich aufmachst und das wichtigste Gebet deines Lebens sprichst. Gott, ich brauche dich. Bitte vergib mir, sei mein König und leb mit mir. Und das nennt die Bibel Bekehrung. Zum Glauben kommen und zu erleben, wie alles anders wird. Ja, und wir machen eins nach dem anderen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, das ist das Einfachste. Dann seid ihr auch vorbereitet für Musik machen gleich. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist auf der Suche nach Gott oder auch auf einer Suche nach Erneuerung zu deiner Beziehung, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und dann kannst du ganz da, wo du stehst, für dich die Hand auf dein Herz legen, wie auch immer, so wie es dir passt. Und ich möchte bitten, dass Gott dich auf den Weg machen lässt, auf den Weg bringt. Und Gott, du siehst echt jeden, der hier steht, der im Livestream ist, der dich kennt oder vielleicht noch nicht so gut kennt. Und Gott, ich bitte dich, dass du jetzt so laut klopfst, dass es nicht zu überhören ist. Dass du so laut klopfst, dass die Personen wissen, dass es einen Gott gibt, der daran Interesse hat, mit ihnen zu leben. der Interesse hat, sie frei zu machen und der Interesse hat, ihnen zu vergeben. Und Gott, ich bitte dich, dass du ihnen den Mut schenkst und die Offenbarung schenkst, dass sie ihre Hand ausstrecken können und dass Gott zugreifen wird. Und dass sie sich auf den Weg machen zum Gebetspunkt, zu ihren Freunden oder auch heute persönlich in ihrem Zimmer und dass sie ein Gebet sprechen, wo sie sagen, Gott, danke, dass du deinen Sohn gegeben hast und mir vergibst. Werde mein König. Geist Gottes, wirke wirklich und tu dieses Wunder neu, dass du rufst und zeigst, wie sehr du an ihnen interessiert bist. Und Gott, ich bitte für jeden, der jetzt in einer Situation steckt, wo er das Gefühl hat, die Sackgasse ist hinten zu. Die Sackgasse ist hinten zu und es haben sich Muster und Gedanken und Verhaltensweisen eingeprägt und man weiß, man will raus, aber irgendwie kommt man nicht. Gott, hier stehen wir an einem Punkt, wo es dein Eingreifen bedarf. Und ich weiß nicht, wie dein Eingreifen aussieht, aber ich glaube daran, dass du eingreifen möchtest. Und Gott, ich möchte Mut aussprechen für die Menschen, die sich vielleicht nicht trauen, nach dem Gewand zu greifen. Dass sie heute und morgen ihre Bibel auspacken und zu Hause lesen und dass sie eine Berührung mit dem Geist Gottes bekommen, der sie frei macht und verändert. Und Gott, ich bitte dich, da wo Verbitterung ist, wo vielleicht auch Frust ist, dass sie sich trotzdem trauen zuzugreifen und erleben, wie Gott sagt, ich war immer da. Ich bin nicht der Grund deines Frustes, ich bin der Grund deiner Freude und deiner Liebe ab heute. Und Gott, wir glauben daran, dass du eingreifen kannst. Wir glauben daran, dass du Prozesse lenken kannst. Wir glauben, dass du uns auf die richtigen Bahnen bringen kannst. Gott, tu das, was bei den einzelnen Personen dran ist, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und mit dieser Spannung, herausgefordert mit dem Ist, aber gleichzeitig auch mit dem Glauben, was da kommt, wollen wir jetzt gemeinsam singen, dass du unsere Hoffnung bist, dass wir uns an ihr festhalten. Dass wir uns an ihr festhalten und dass wir wirklich glauben, dass du uns siehst. Dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du uns nie alleine lässt und dass wir bei dir geborgen sind und dass wir bei dir genau richtig sind. Amen.
Du bist ein Gott, der mich sieht. Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle, du lässt mich niemals los. Oh,
komm, lass uns gemeinsam singen von heute.
Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich geh oder falle, du lässt mich niemals los. Du lässt mich niemals los. Du lässt mich niemals los. Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich geh oder falle, du lässt mich niemals los. Du lässt mich niemals los. Deine Augen stets auf mich gerichtet, deine Gnade findet mich und richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Gab die Liebe alles hin, durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin. Durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin. Durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Du hast mich erlöst, der Tod ist besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Du hast mich erlöst, der Tod ist besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Du hast mich erlöst, der Tod ist besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Du hast mich erlöst, der Tod ist besiegt. Mich erlöst, der Tod ist besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Du hast mich erlöst, der Tod ist besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Gab die Liebe alles hin. Danke, Jesus. Durch das Kreuz kann ich deine Gnade seins trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Oh Jesus.
Jesus meine Hoffnung lebt. Oh Halleluja, weiß denn der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt. Der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich.
Komm, lass uns doch singen, wenn du magst, deine Hände ausstrecken.
Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet. Dein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Oh Jesus, dein Sieg bleibt dir. Preis den, der mir Freiheit gab, Halleluja. Er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung lebt. Oh, Halleluja, preis den, der mir Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung lebt. Oh, Jesus meine Hoffnung lebt. Amen.
Wir haben hier einen Eindruck und zwei Zeugnisse. Da bitte ich erstmal den David nach vorn.
Das Bild von dem Baum aus Psalm 1, der fest verwurzelt ist und nah an den Wasserquellen ist, das begleitet uns. Als Familie schon länger. Ich hatte eben ein Bild gekriegt und ich glaube, dass das nicht nur für uns als Familie ist, sondern für uns als Gemeinde. Wenn dieser Baum, der fest verwurzelt im Glauben ist und nah an den Wasserquellen gebaut ist, Verletzungen erleidet, weil irgendwer von außen da dran geht, weil der Feind uns attackiert, dann kriegen wir das nicht alleine hin, aus uns heraus, diese Wunden wieder wegzukriegen. Sondern weil wir ganz fest verwurzelt sind und ganz nah an den Wasserquellen sind. Und die Wasserquelle heißt Jesus Christus. Deswegen wird es durch den Baum durchströmen und diese Wasserquellen werden uns heil und gesund machen. Herr, ja, und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen, dass wenn du merkst, dass du eine Verletzung hast, dass du an der Quelle sitzt. Du bist gepflanzt, nah.